Hartboden, der Podcast vom Handwerk BW.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Goldboden. Es ist ja gute Übung, bei uns im Podcast von Handwerk BW in einem guten Wechsel Handwerker und auch mal Nicht-Handwerker, zum Beispiel Politiker, zu Gast zu haben. Heute ist mein Gegenüber ein Politiker, der Handwerker ist. Das ist perfekt so, ne? Passiert viel zu selten, finde ich, ja, dass Handwerker in Parlamenten sitzen. Aber bei ihm ist das der Fall. Er ist jetzt seit gut 5 Jahren im Landtag von Baden-Württemberg als Abgeordneter der CDU und jetzt in seiner 2. Legislaturperiode bereits Fraktionsvorsitzender, damit Chef von 56 Abgeordneten. Das war eine steile Karriere im Politikbetrieb. Ein spannender Mann. Herzlich willkommen, Tobias Vogt.
Vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf.
Sie kommen aus Kirchheim am Neckar in der Nähe von Ludwigsburg, nördlich von Stuttgart. Also ich grenze das jetzt mal ein für alle, die hier nicht im Ländle sind. Sie entstammen einer Familie, die im Kfz-Handwerk zu Hause ist und Autohäuser betreibt. Und Sie selbst sind auch Kfz-Technikermeister, außerdem Betriebswirt mit Masterabschluss und jetzt Berufspolitiker. War das geplant?
Nein, nie. Das war nie geplant, aber also war früh klar, dass ich ins Handwerk gehe und dass ich daheim in den Betrieb einsteige, aber da war überhaupt gar keine politische Karriere irgendwie auch nur mal ansatzweise angedacht, aber dann, wie so oft, schon immer eine politische Familie, die daheim diskutiert am Frühstückstisch und beim Abendessen, und da war natürlich immer: Was wird fürs Handwerk gemacht? Was wird für den Mittelstand gemacht? Und da war, da habe ich mir schon immer gern auch gebruddelt. Und dann bin ich über ein Gemeinderatsmandat, also über die Kommunalpolitik, die ja auch sehr konkret ist, also wie das Handwerk, bin ich dann in die Politik gekommen, dort auch immer dann aktiv gewesen auf Kreisebene, sage ich jetzt mal, aber jetzt nie irgendwie. Ich habe meine Freizeit, wenn ich welche hatte, eher im Verein und mit meinen Freunden verbracht und beim Skifahren dann im Winter. Und sehr weniger schön, auf, ja, Parteitagen, also eigentlich so eine ganz normale Jugend, wie viele das auch kennen. Und
also nicht einer, der mit 16 schon aufgezeigt hat und sagt, ich will was werden.
Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Das ist das krasse Gegenteil eigentlich, ja.
Und wenn die Familie am Abendbrottisch dann politisch diskutiert hat, war das dann für Ihre Eltern okay, dass Sie dann in eine Partei gegangen sind, dass Sie dann ein erstes Mandat hatten? War die Partei für die Eltern okay?
Das ist natürlich ein klassischer schwarz-gelb sozialisierter Haushalt. Mhm. Mein Papa Kfz-Meister und meine Mama Friseurmeisterin. Also zwei.
Doppelt.
Handwerksmeister in der Familie. Also das ist auch noch ein bisschen Klischee. Aber das hat natürlich geprägt. Und da war immer das Schaffen. Und bin ja so sozialisiert worden. Tobias, du kannst dich auf den Staat nicht verlassen. Du musst dich selber kümmern. Also mache. So bin ich aufgewachsen. Und so sind natürlich auch die Diskussionen dann geführt worden. Und da stand immer Mittelpunkt, wenn die uns nur in Ruhe lassen würde, also der Staat, dann würde das schon was werden.
Also die pragmatische Formulierung von Entbürokratisierung,
ja,
die,
genau,
uns einfach mal,
genau,
in Ruhe lassen.
Also die hat bei uns am Frühstückstisch, ja, begonnen.
Sehr gut. Ist ja nicht schädlich für Ihren Job jetzt. Ich habe es gesagt, vom einfachen Abgeordneten jetzt in der zweiten Runde direkt zum Fraktionschef. Spüren Sie da Druck, so als Anführer? Worauf kommt es in Ihrem neuen Job jetzt an?
Also Druck habe ich schon mein ganzes Leben gespürt, schon immer, weil ich mich nie von Verantwortung gedrückt habe, ganz im Gegenteil. Als ich dann als klar war, ich möchte in den elterlichen Betrieb dann auch einsteigen, da habe ich ja während meiner Ausbildung schon auch Verantwortung im Betrieb übernommen und dann 2009 in die Geschäftsleitung dann auch übernommen, die Geschäftsleitung, und dann immer für Mitarbeiter Verantwortung gehabt gegenüber Banken. All die Dinge, die einfach halt normal sind, die jeder Handwerksmeister, der selbstständig ist, auch kennt. Und da muss man mit Druck umgehen. Ich hatte als allererstes mal 2008 Weltwirtschaftskrise.
Tja.
Bin 2009 in die Geschäftsleitung eingetreten, aber ich habe die davor natürlich schon mitbekommen, wie das denn eigentlich dann mal ist, schlaflose Nächte zu haben und so weiter. Dann Abgas- und Dieselskandal. Wir sind, also Sie haben jetzt schon gesagt, wir haben Autohäuser aus dem VW-Konzern, VW, Audi, Seat, Skoda, hat uns voll getroffen, und dann die Corona-Krise.
Haben Sie damals nicht gesagt, warum mache ich das hier eigentlich, warum starte ich das hier eigentlich?
Mein Papa war immer wieder erstaunt. Wir hatten, was ich in 15 Jahre Unternehmertum erlebt habe, das haben manche meiner vorherigen Generationen in dem ganzen Unternehmerleben nicht erlebt, gehabt, ja. In Krisen. Und es zeigt natürlich im Moment die Situation, in der wir uns befinden, insgesamt jetzt nicht nur als Baden-Württemberg, Deutschland, sondern als Europa in der Welt, dass die Zeiten, die Phasen dazwischen drin, zwischen den Krisen, die sind halt viel, viel kürzer geworden. Und das stellt uns vor gigantische Herausforderungen, nicht nur in der Politik, also in der Verwaltung insgesamt, sondern auch als Gesellschaft ist es natürlich diese Stimmung im Land. Da hat Politik ganz, ganz viel Verantwortung. Aber es ist natürlich auch richtig was los auf der Welt und wir befinden uns halt mittendrin und das als exportorientiertes Land, dann da wird's nicht einfacher.
Für manche reifere Jahrgänge sind Sie ja noch ein junger Kerle.
Fühl mich auch noch jung.
Würden Sie trotzdem sagen, Sie schockt eigentlich genau wegen dieser unternehmerischen Erfahrung, dieser Phase nicht mehr so viel?
Ja, vor allem wie ich damit umgehe. Mhm. Das ist halt anders, weil wer alles mal schon erlebt hat und nochmal, wer schlaflose Nächte gehabt hat und im Prinzip vor die Situation gestellt war, also um jetzt einmal die Lohnzahlungen zu sichern, geht's morgen zur Bank und dann wird mal das private Haus dahinterlegt. Das prägt sowas. Deswegen glaube ich, kann mich so schnell nichts umhauen. Aber natürlich ist es so, dass die Aufgaben oder die Herausforderungen anders sind in Politikbetrieb wie als Unternehmer. Als Unternehmer analysierst du und dann sagst du, okay, das und das mache ich jetzt. Und wenn es korrigiert werden muss, dann entscheidet man das einfach und dann wird es korrigiert. Ja. In der Politik läuft das alles sehr viel langsamer. Man muss viele, viele Dinge, deswegen, ich höre das ja ganz oft auch von Unternehmern, hey, ich in der Wirtschaft, ich in meinem Unternehmen, ich mache das so und so. Ja, so funktioniert halt Demokratie einfach nicht. So funktioniert unser politisches System nicht. Jetzt sage viele, ja, da muss das politische System kaputt machen, da muss da halt mal was Neues her.
Ja.
Es gibt kein System außer dieses, das was wir haben, wo so viel Wohlstand und Friede gebracht hat wie dieses. Und ich glaube, wir sollten da wirklich aufpassen, wenn wir solche Aussagen dann auch tätigen. Man darf in diesem Land alles sagen, nur man sollte vielleicht vorher den Kopf einschalten.
Und Sie sind ja da dann wirklich ein sehr guter Dolmetscher zwischen diesen Welten, ne? Den ungeduldigen Unternehmern und den etwas geduldig gemachten Politikern. Wenn Sie sagen, es haut Sie nicht mehr so viel um, vielleicht machen wir den Schlenker jetzt tatsächlich mal in die aktuelle Politik. Sie sind ja einer der engsten, wenn nicht sogar der engste Vertraute des Landesparteichefs Manuel Hagel, der auch Spitzenkandidat bei der letzten Landtagswahl im März war, jetzt Innenminister ist und stellvertretender Ministerpräsident. Sie wollten ihn als Wahlkampfleiter aber nicht zum Vize, sondern zum Ministerpräsidenten machen. Dass das nicht geklappt hat, ist das etwas, was Sie vielleicht doch, wenn nicht umgehauen, aber doch ein bisschen durchgeruckelt hat, so ein Stich ins Herz, den man jetzt immer noch spürt?
Klar, wir sind angetreten, um zu gewinnen. Wir wollten den nächsten Ministerpräsidenten stellen. Ich wollte, die CDU wollte, dass Manuel Hagel das ist. Ich möchte es immer noch. Nur das Jahr wird sich ändern, wo es dann gelingen wird. Und da bin ich auch sehr sicher, dass das passieren wird. Aber jetzt haben wir nicht gesamt gewonnen. Wenn wir es uns anschauen, haben wir kräftig zugelegt. Und ich weiß, jetzt wird er wieder ein paar sagen, jetzt tut er wieder, hockt da wieder ein Politiker, der es irgendwie schön redet, tut. Nee, will ich gar nicht, ganz im Gegenteil.
Das ist ja objektiv
wurde,
so. Sie
wurde
haben
auch
mehr
Fehler
Stimmen
gemacht,
bekommen.
Genau, ja. So ist es. Aber Fakt ist halt nun mal, wir haben zugelegt, auch wenn ich mir trotzdem ein anderes Ergebnis gewünscht hätte. Aber wenn Sie jetzt, da werden wir jetzt wahrscheinlich auch noch drauf kommen, wenn wir mal das Ergebnis anschauen, wie jetzt alles gekommen ist, die Inhalte, und sind wir mal ehrlich, nur das juckt doch auch die Menschen in Baden-Württemberg. Was kommt unterm Strich raus? Und da, glaube ich, sieht sehr gut aus.
Ja, das ist genau die direkte Überleitung zu meiner nächsten Frage gewesen. Denn was uns ja aufgefallen ist hier beim Handwerk, die CDU ist mit auffallend vielen Themen in den Wahlkampf gegangen, die das Handwerk adressiert haben. Und da sprach man also auch im Programm vom Handwerkerland Baden-Württemberg. Von der Heimat der Fleißigen hat Manuel Hagel immer ganz oft gesprochen, dass der Meister so viel sehr wert sein muss wie der Master. War das dann auch ein bisschen die Handschrift des Handwerksmeisters Vogt?
Natürlich, aber nicht nur. Mhm. Wir haben mit Thomas Dörflinger, der unser handwerkspolitischer Sprecher war, jetzt über 5 Jahre haben wir jetzt einen Staatssekretär im Wirtschaftsministerium sitzen, der für das Handwerk zuständig ist und jetzt 5 Jahre lang schon auch in der Fraktion fürs Handwerk Verantwortung übernommen hat. Ich selber, aber Manuel Hagel und die gesamte Partei, das ist unsere DNA. Handwerk und Mittelstand ist die DNA der CDU in Gänze, aber vor allem hier in Baden-Württemberg, weil wir halt nicht nur Handwerkerland sein wollen, sondern wir wollen die Heimat der Fleißigen sein. Ja, die, wo schaffen, die, wo morgens aufstehen und sagen, ich bleibe jetzt nicht liegen, sondern ich entscheide mich, stehe auf, möchte meinen Beitrag leisten für diese Gesellschaft. Die sind bei uns herzlich willkommen und für die machen wir auch Politik und das sind die Handwerker.
Das braucht ja im Moment mehr Motivation denn je fürs Aufstehen, weil man sagt, naja, ich stehe auf, obwohl ich vielleicht nicht so viel Netto kriege, wie ich mir vom Brutto erwünsche, obwohl andere was kriegen, die nicht aufstehen. Was wäre so die eine Schraube, die Sie gerne, vielleicht sogar bundes- oder landespolitisch, ganz schnell drehen würden, damit diese Fleißigen morgens mit einem kleinen Lächeln mehr aufstehen?
Jetzt habe ich ja einen Landespolitiker eingeladen, deswegen komme ich gleich zur Landespolitik. Mhm. Aber als erstes, was Bundespolitik angeht, und da ist halt die Steuer- und Abgabelast, die Sozialversicherungsbeiträge, die sind halt das. Ich glaube, wenn wir diese Nachjustierung oder diese Neuordnung des Sozialstaats, wenn wir uns da nicht dran trauen als Politik, werden wir mit allen Reformen scheitern. Wir können uns einfach diese Steigerungen im Sozialstaat nicht mehr leisten und es muss ein neues Commitment her, eine neue Vereinbarung, wo wir mal Sozialstaat definieren. Sozialstaat muss doch sein, dass diejenigen, die einbezahlen, mehr bekommen, wie diejenigen, die nicht einbezahlt haben. Das ist schon mal der erste Schritt. Und der zweite Schritt muss doch sein, wir haben uns im Sozialstaat, es wurde ja von meiner Partei die soziale Marktwirtschaft erfunden, Ludwig Erhard, hier in Baden-Württemberg, Abgeordneter, der gesagt hat, Wohlstand für alle. Aber Wohlstand für alle, die halt bereit sind mitzumachen. Ja? Und die sich da entziehen, diese mitmachen, da muss man dann halt auch sagen, für euch wird das Sozialstaat so nicht funktionieren. Dann zum Schluss nur noch Brot und Seife. Das bedeutet, wer sich da entzieht, ich rede nicht von denen, die nicht können, die krank sind, die andere Probleme haben, von denen ich rede überhaupt nicht. Die können wir uns auch weiterhin leisten. Es geht um die nicht bereit sind, da mitzumachen. Und da müssen wir halt sagen, wer das nicht ist, der kann zum Schluss auch vom Sozialstaat nichts mehr bekommen. Das funktioniert nicht. Das ist nicht gerecht gegenüber allen anderen, die einzahlen. Und da braucht es wieder Mut zur Debatte. Die habe ich mir als CDU immer wieder mal angeschuckt. Aber wir müssen es jetzt auch mal zu Ende führen. Das tut weh. Und natürlich, da wird es hunderte von Verbänden und Interessensvertretern geben, die dann sagen, das nicht und das nicht und das nicht. Ja, aber wir können uns das einfach nicht mehr leisten. Und wir sehen ja unsere Staatsquote über 50%. Und dann gucken wir zu unserem Nachbar in die Schweiz, wo noch höhere Löhne hat. Mhm. 30% Staatsquote. Ja, genau. Ja, aber ich kenne jetzt, wenn
da geht das Abendland nicht unter. Ne?
Wenn ich in der Schweiz bin, ich sehe da keine Menschen auf der Straße oder von Hunger getrieben. Also da müssen wir uns schon mal fragen, können wir uns das so weiterhin leisten? Ich sage ganz klar, nein.
Dann, also das war der Ausflug jetzt in To-Dos der Bundespolitik. Dann frage ich jetzt wieder den Landespolitiker nach dem, was denn aus diesen Themen, mit denen man in den Wahlkampf gegangen ist, die, wie gesagt, viel Handwerk geatmet haben, was aus denen jetzt geworden ist. Wie würden Sie eine erste Zwischenbilanz nach dem Start in die Legislaturperiode ziehen und sagen, okay, also damit solltet ihr im Handwerk doch zufrieden sein?
Wir haben ja viele Punkte direkt ans Handwerk adressiert und wir haben viele Punkte in die Wirtschaft adressiert. Und das Handwerk ist Teil der Wirtschaft, Teil des Mittelstands. Aber fangen wir an mit dem, was wir direkt ans Handwerk adressiert haben. Das ist die Verdopplung der Meisterprämie zum Beispiel von 1.500 Euro auf 3.000 Euro. Das kostet Geld.
Wann kommt die?
Ganz, ganz klar. Ich mache nicht die gleiche Fehler wie in Berlin. Ich kündige jetzt nicht Dinge an, die ich nicht einhalten kann, weil, so wie es sich auch gehört, in der Koalition spricht man da miteinander. Da müssen Prioritäten gesetzt werden. Für uns als CDU-Landtagsfraktion ist das eine Priorität. Wir wollen das schnell. Wir brauchen dieses Zeichen. Es sind ja über 23.000 Handwerksbetriebe, die jetzt vor einer Nachfolgeregelung in Baden-Württemberg stehen. Die brauchen ja schnell Antworten. Die brauchen schnell Meister und Meisterinnen, die diese Betriebe übernehmen können, die die Arbeitsplätze aussichern. Und da sind wir uns, glaube ich, das sieht unser Koalitionspartner ähnlich, ohne da jetzt viel vorwegzunehmen, den Beratungen. Aber ich glaube, dass wir da gute Lösungen hinbekommen können. Und wie gesagt, bei der Priorität ist es eher oben angesiedelt. Und dann gibt es ganz viele Punkte. Und da bin ich so stolz drauf, auch als Unternehmer, als Familienunternehmer, die in diesem Vertrag drinstehen, in dem COA-Vertrag, die kosten nichts. Gar nichts. Die können wir einfach machen. Ich glaube, wir müssen auch wieder hergehen und sagen, Politik ist nicht immer nur Geld ausgeben mit irgendwelchen Förderprogrammen und immer die Diskussion von Millionen und Milliarden. Politik kann man auch mit Gestaltung über Geld einsparen, über Vereinfachung, Befreiung weglassen. Das ist meine Lieblingsaufgabe. Einfach nicht machen und es die Wirtschaft regeln lassen oder der Markt. Ja, da werden wir jetzt den Hebel ansetzen. Und das ist Prio 1, Stichwort Effizienzgesetz. Aussetzung von alle Berichts- und Dokumentationspflichten, die wir im Land entscheiden können. Und wenn ich sage, die wir im Land entscheiden können, das sind viel mehr wie die, wo wir nur im Land eingeführt haben.
Ja, ja, genau.
Sondern das ist auch Brüssel und Berlin.
Ja.
Weil es gibt kein Bundesministerium in Baden-Württemberg. Es gibt kein europäisches Ministerium. Es wird alles in unsere Regierungspräsidien, Landratsämter, in unsere Ministerien umgesetzt. Und wenn wir daher gehen und sagen, da legen wir jetzt los,
ja,
und zwar richtig, dann kann da echt was draus werden. Und dann bin ich mir sicher, das ist mein Anspruch, das ist der Anspruch meiner Fraktion. Wir wollen, dass diese 5 Jahre Reformjahre werden für dieses Land und dass die Menschen nach 5 Jahren darauf schauen, auf diese Koalition und sagen, erstens, es geht mir jetzt nach 5 Jahren besser wie vorher und zweitens, es war gut, dass die CDU da dabei war.
Wenn das gelingt, wäre das aber ja auch keine schlechte Bilanz für den Ministerpräsidenten. Und das ist nun mal jetzt Cem Özdemir und der ist bei den Grünen. Ich stelle mir das manchmal als einen ziemlichen Eiertanz vor, gemeinsam erfolgreich zu sein und nachher doch wieder zu sagen, wir wären eigentlich doch die Besseren. Wie managt man das über so eine Zeit von 5 Jahren?
Das ist überhaupt gar kein Eiertanz, keine Sekunde, weil es geht immer nur ums Land. Und wenn da ein Politiker einen anderen Ansatz hat, dann ist er falsch im Job. Es ist alle 5 Jahre Wahl und da wird über den Weg und über die Sache gestritten. Das ist ganz normal und die Unterschiede der Parteien, die verschiedenen Lösungsansätze, alles hat seine Zeit. Das gehört in der Wahlkampf rein. Aber danach, das ist unsere Pflicht, dafür sind wir gewählt worden, die Interessen der Menschen in Baden-Württemberg zu vertreten. Und das werden wir tun. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, wenn diese Koalition erfolgreich ist, dann sind da alle erfolgreich, die bei dieser Koalition mitmachen. Da gehört unser stellvertretender Ministerpräsident genauso dazu wie die Fraktionen, die diesen Kurs ja auch tragen und entsprechend mit Haushaltsmitteln und mit Gesetzen unterstützen. Und von daher, da kann ich Ihnen wirklich sagen, wir machen uns, was diese Frage angeht, überhaupt keine Gedanken, wer jetzt nachher da mehr Applaus auf einer Veranstaltung bekommt, sondern es geht um die Menschen.
Das heißt, diesen Dauerwahlkampf und das Dauerrumgezicke zwischen den Wahlen, was man in Berlin ja jetzt seit Jahren hört, ja, egal wie die Koalition hieß, das müsste Ihnen dann ja auch ziemlich auf den Zeiger gehen. Oder da würden Sie ja auch sagen, da würden Sie nicht zur Verfügung stehen für sowas.
Wir sind das Gegenmodell dazu in Baden-Württemberg. Und das gilt für unseren Koalitionspartner und für die CDU. Ich bin da Manuel Hagel sehr dankbar, der das innerhalb der Partei, innerhalb auch der Koalition jeden Tag neu zum Ausdruck bringt. Und natürlich juckt es auch mal in den Finger.
Mhm. Da denke ich mir.
Das geht ja jedem so. Wir sind unterschiedliche Parteien und es bleibt auch so. Die Unterschiede bleiben auch sichtbar, ganz klar. Aber was die Menschen zu Recht ärgert in Berlin, mich auch, bin ja auch Bürger dieses Landes, ja, habe da große Hoffnungen in diese Koalition gesetzt. Ich habe immer noch Hoffnung, bin Grundoptimist als Unternehmer, aber es regt die Menschen und es ärgert die Menschen zu Recht auf. Und ich kann jeden verstehen, der da Puls bekommt. Ich habe das in der eigenen Familie. Mein Bruder erinnert mich so alle 2 Tage daran. Und ich kann nur sagen, kann versuchen zu erklären. Aber manche Dinge kann und will ich auch gar nicht mehr erklären. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, wo ich auch nur noch den Kopf schütteln kann über die Art und Weise, wie das in Berlin gemacht wird.
Wenn Ihr Bruder da so ungeduldig ist, hat er denn mittlerweile ein bisschen von Ihnen gelernt, dass nicht alles so schnell passiert? Oder hatte sie schon verloren gegeben an den Politikbetrieb.
Gelernt nett, und ich kann ihm das auch nicht raten, dass er da irgendwas für unser Unternehmen aus der Politik adaptiert. Aber er hat Verständnis für den einen oder anderen Prozess, der halt in der Politik leider viel langsamer ist. Aber da kann man halt einfach Unternehmen und Politik nicht, Verwaltung nicht eins zu eins miteinander vergleichen. Aber er hat mir gegenüber nie das Blatt vor den Mund genommen. Und es auch jetzt in unterschiedlichen Rollen, er als derjenige, der jetzt unser gemeinsames Unternehmen ja auch führt, operativ, auch von mir jetzt in der Politik da. Übrigens auch, wenn er auf Veranstaltungen ist, wo dann Freunde aus der Politik da sind, adressiert er das da auch kräftig weiter, und okay, das ist auch gut so.
Wie reagiert denn Ihr sonstiges persönliches Umfeld darauf, dass Sie jetzt zu den Großkopfotten im Land gehören? Ich meine, als Fraktionsvorsitzender müssen Sie die eine oder andere Fahrt ja auch dann im Auto hinten rechts verbringen, und die Limousine sieht schon ein bisschen staatstragender aus und so. Wird das ganz normal hingenommen? Ja, der Tobi, der macht jetzt den Job, oder frotzelt man da auch mal rum? Ah, der ist wichtig, oder keine Ahnung, wie passiert das so?
Also, gute Autos habe ich schon immer gefahren.
Okay.
Da glaube ich, hat sich jetzt nicht so viel verändert, aber mein persönliches Umfeld, meine Familie, mein Freundeskreis, die sehen natürlich auch, was da dahinter steckt. Diese viele Zeit, die ich nicht zu Hause bin bei meinen Kindern. Ich habe 3 kleine Kinder, bei meiner Frau. Ich glaube, dass da eher auch dieses Bild, ich schaffe ja doch ganz schön viel in der Politik, und dieses Bild des Politikers da vielleicht jetzt doch nicht überall so stimmig ist. Aber A, will ich da gar keine Schulterklopfe oder Mitleid für das. Ganz im Gegenteil. Ich bin ja nicht gezwungen worden, Politiker zu werden. Bin auch nicht gezwungen worden, Fraktionsvorsitzender zu werden. Ja, habe auch meine Rolle als Generalsekretär. Ich habe das ja alles freiwillig gemacht. Deswegen, ich habe das immer mit großer Freude getan, und wenn da mal auch kritische Töne kommen würde, auch das kann ich aushalten, falls es jetzt meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt ist. Das habe ich schon immer aushalten müssen. Da schafft man auch als Politiker eine gewisse Resilienz.
Von der Rolle als Familienvater haben Sie gerade schon gesprochen. Sie sind auch ein großer Fußballfan. Sie sagten, in Vereinen waren Sie viel unterwegs. Können Sie denn noch ein privater Tobias Vogt sein im Moment? Gibt es solche Slots, sagen, T-Shirt an, Bier auf den Tisch, Kumpels?
Werden weniger, aber die wenige, die ich dann habe, werden natürlich auch intensiver. Bin, Sie haben es ja vorher gesagt, Kirchheimer, Kirchheim am Neckar, das ist der Zipfel vom Landkreis Ludwigsburg. Wir hatten jetzt am Wochenende unser additionelles Straßenfest und bin auch Gemeinderat bei mir zu Hause in der Gemeinde. Das ist meine Heimatgemeinde, bin ja auch aufgewachsen, bin ich zur Schule gegangen, lebe dort immer noch, jetzt auch mit meiner Familie, bleib dort auch. Dort werde ich auch irgendwann mal beerdigt, das dauert noch eine Weile, aber
um Gottes Willen, ja.
Dann da ist es natürlich so, wenn ich dort als über das Straßenfest dann laufe, dann trifft man natürlich Schulfreunde, Freunde, dann bin ich der ganz normale private Tobias und bin auch so eigentlich, ich fühle mich immer als privater Tobias, und auch wenn ich politisch unterwegs bin, bin ich eigentlich immer ganz normal und ganz locker, und mit mir kann man immer sprechen über alles, da habe ich gar keine Berührungsängste, und so wird es auch gemacht. Ich werde angesprochen, als ich jetzt mit den Kindern unterwegs war, und dann ist das Tolle, meistens unterbrechen dann die Kinder die politischen Gespräche, weil sie weiter wollen, aber wie gesagt, da
Papa langweilig.
Ja, Papa langweilig. Genau, das sind die. Man geht immer weiter, und irgendwann eskaliert es dann, und dann spätestens brechen dann auch manchmal die anderen das Gespräch ab, und dann können wir auch weitergehen. Also alles geschmeidig und auch gut. Ich brauche auch keine Angst haben, wird nicht bespuckt, nicht bepöbelt und nichts. Auch das ist nicht mehr selbstverständlich heute.
Das stimmt wohl, ja.
Leider, wenn wir da auf die letzten Jahre zurückblicken, hat sich da der Ton schon sehr schrauer geworden, sage ich jetzt mal.
Sie sagen, Sie kommen auch wirklich viel rum, der Tag ist lang, und Sie werden das selbst mitbekommen. Die Stimmung im Land, auch in vielen Betrieben, ist mindestens ziemlich verhalten. Was ist aus Ihrer Sicht aktuell die größte Gefahr für diesen Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg? Aber vielleicht auch, wo sehen Sie große Chancen? Was kann diese Zuversicht machen? Das war ja auch eine Vokabel, die Ihnen im Wahlkampf sehr wichtig war.
Wir sehen, dass wir in viele Bereiche den Anschluss verlieren. Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Der erste Grund ist, dass unsere Kunden, und das bin ich jetzt wieder eher auf der großen Brille des Landes, unserer Republik, dass unsere bisherigen Kunden, China, Indien, andere Märkte, dass die einfach wahnsinnig zugelegt haben, was Technologie, Innovation, Stärke angeht, die inzwischen mal mindestens auf Augenhöhe mit uns sind, in viele Bereiche vielleicht auch uns vielleicht schon überholt haben. Es hat ganz unterschiedliche Gründe. Die sind natürlich hungrig. Ja, die kommen ja von einem Niveau, das dritte Weltniveau, sage ich jetzt mal, und wollen da jetzt mehr erreichen für ihre Leute. Die sehen ja, die haben jetzt ja jahrzehntelang gesehen, was wir hier in Deutschland haben, was wir hier in Baden-Württemberg haben, und das wollen die auch. Habe ich großes Verständnis.
Wohlstand dafür. Für alle, wir auch.
Genau, so ist es. Ja, und da dürfen wir uns gar nicht wundern. Nur Lothar Späth, der ja im doppelten Sinne einer meiner Vorgänger ist, weil ich aus dem Lothar Späth-Wahlkreis komme und jetzt auch als Fraktionsvorsitzender, der hat gesagt, ja, das, was wir teurer sind, müssen wir halt auch besser sein. Das gilt fürs Land, aber das gilt auch für Deutschland. Wir wollen ja nicht die billigste sein. Ich habe als Unternehmer immer die beste Löhne zahlen wollen, weil ich die beste Leute wollte. Aber klar ist, dann muss ich halt auch beste Leistung, beste Produkte am Weltmarkt anbieten. Und wenn wir dann da Qualitätsunterschiede oder preisliche Unterschiede haben, dann wird es natürlich schwerer. Dann müssen wir halt einfach besser sein. Und jetzt auf Ihre Frage, macht es mir trotzdem Mut für die Zukunft? Natürlich. Ich will immer noch nicht in einem anderen Land zu Hause sein. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir in Baden-Württemberg, dass wir in Deutschland alles immer noch mitbringen. Wir haben die klügsten Köpfe, wir haben eine hervorragende Forschungslandschaft. Ich glaube, wir müssen nachjustieren, weil wir in ein paar Bereiche uns aufs Falsche ein bisschen konzentriert haben in den letzten Jahren und da die Prioritäten neu ausrichten. So ist das ganze Leben immer. Unser Unternehmertum in der Politik, es geht um Prioritäten. Prioritäten setzen, neu setzen. Und wenn wir da wieder Prioritäten neu setzen und der volle Fokus darauf legen, dann glaube ich, dass wir diese Innovationskraft auch wieder an den Tag legen können. Die kluge Köpfe sind da auf Unternehmerseite, aber auch auf Arbeitnehmerseite. Das ist da. Da haben wir ein Fundament, auf das wir aufbauen und stolz sein können. Aber wir müssen halt auch, sind wir wieder beim Reformwillen. Leistung muss sich lohnen. Das steht, muss über allem stehen. Das muss Grundvoraussetzung sei für alles, was wir tun. Und wir müssen runter mit der Kosten. Wir müssen runter. Die Stückkosten müssen wieder niedriger werden. Und das bekommen wir nur dann hin, wenn wir die Lohnnebenkosten. Der erste Schritt wäre mal, dass sie nicht weiter steigen. Aber wir müssen sehr reduzieren. Ja. Arbeit muss günstiger werden. Wir werden nie auf das Niveau von, wollen wir ja auch gar nicht, von anderen osteuropäischen Ländern oder von China. Um das geht es gar nicht. Aber im Handwerk ist es doch völlig normal, dass man 40 Stunden schaffen dort. Also das ist bei mir im Unternehmen.
Das untere Minimum.
So ist es. Und wir müssen uns dann schon mal fragen, ob wir es im Durchschnitt uns leisten können, 35 Stunden zu arbeiten. Ja. Und da müssen wir aber aufpassen als Politik. Diese Diskussion muss mit viel Schärfe, und zwar was Trennschärfe angeht, nicht Schärfe in der Argumente, sondern dass wir die richtigen Leute auch ansprechen. Die, die schon 40 Stunden schaffen, sind nicht angesprochen. Da müssen wir einfach nur sagen, vielen Dank, dass ihr das bereits macht. Sondern wir müssen uns fragen, können wir uns dieses alles unter 40 Stunden noch leisten in diesem globalen Wettbewerb? Wenn wir uns all das zukünftig noch leisten wollen können im Sozialstaat, und da rede ich jetzt nicht von dem Ist-Zustand, sondern diesem Zustand, wo wir uns neu committen müssen, dass das der neue Zustand ist. Und dann glaube ich, führt kein Weg dran vorbei, dass wir mal mindestens das arbeiten, was unsere Schweizer Nachbarn auch arbeiten, weil die sind bei den 40 Stunden.
Wenn wir uns am Ende dieser Legislaturperiode, die jetzt gerade läuft, wieder zusammensetzen, also ich meine, wir laufen uns sowieso hoffentlich regelmäßig über den Weg als wichtiger Politiker in der Landespolitik, als Teil der Landesregierung, ja quasi auch mit den Fraktionen, die diese Regierung tragen, und wir als Interessenvertreter, aber springen wir einfach mal jetzt nur gedanklich 5 Jahre nach vorn. Was müsste passiert sein, damit Sie sagen können, diese grün-schwarze Regierung war ein Erfolg, gerade halt mit dem Fokus für Handwerk, Mittelstand und dieses Land?
Ein Erfolg wird es dann, wenn die Menschen das Gefühl haben, und dann wir über das Gefühl noch darüber gehen, wenn die Menschen sehen, das hat gewirkt, was diese Landesregierung angegangen ist, dass mein Leben einfacher und besser geworden ist in der Zeit. Ich hoffe, dass wir es schaffen. Es wird ein Kraftakt, die Abwanderung von den Arbeitsplätzen in Baden-Württemberg zu verlangsamen, dann zu reduzieren und dann auch stoppen können. Und dass er wieder in die andere Richtung geht, dass wir wieder Ansiedlungen, Investitionen in diesem Land im großen Stil dann auch sehen können. Es liegt mit an uns. Wir können das schaffen. Wir sind bereit, alles dafür zu tun, damit wir es hinbekommen. Dann glaube ich, wird es ein großer Erfolg sein. Aber es wird hart, es wird schwer, weil die Stimmung insgesamt schlecht ist. Also Was müssen wir schaffen als diese grün-schwarze Koalition? Wir müssen es schaffen, die Menschen mitzunehmen, müssen erklären, was wir tun und müssen dann auch den Mut haben, diese Reformen anzugehen.
Ich bin ja der Meinung, dass man Stimmungen in Deutschland relativ schnell drehen kann, weil es vielleicht so ist, wie wenn wir Fußball schauen. Weil wenn wir 0-1 zurückliegen, dann ist das eigentlich der Untergang des Abendlandes und der Trainer muss weg. Und dann kommt UNDAF und dann sind wir
das muss
eigentlich
vom VfB sein.
Sind wir vorab schon Weltmeister. Also man muss halt was tun, man muss den Leuten mitteilen, dass es Gründe gibt. Und dann dreht sich Stimmung vielleicht manchmal schneller, als andere glauben. Nachdem Sie jetzt eben schon gesagt haben, wo irgendwann Ihr Grabstein stehen soll, in vielen, vielen Jahrzehnten. Aber können Sie sich eigentlich vorstellen, mal mit Blick in die Zukunft die Politik auch wieder zu lassen, zu verlassen, ins Handwerk, ins Familienunternehmen zurückzukehren?
Ja klar, an dem Tag, wo ich nicht mehr gewählt werde, ist ja klar, ist alles Vertrauen auf Zeit. Und ich halte, das ist ein großer Segen für mich ganz persönlich, dass ich weiß, wenn ich 2031 oder auch, ich hoffe später, wenn ich irgendwann nicht mehr gewählt werden sollte, dann bin ich an dem Sonntag sehr enttäuscht und auch traurig, ist ja klar. Aber dann stehe ich am Montag auf, hocke mir mein Auto nahe, habe ein eigenes Auto und fahre in mein Unternehmen und dann gehe ich arbeiten wieder, ganz normal wie jeder andere auch. Und das ist diese Unabhängigkeit, die lasse ich mir auch nicht nehmen, egal wo Leute da Hebel ansetzen wollen, dass es diese Vernetzung und diese enge Beziehung zwischen Wirtschaft und Politik, dass es die nicht geben soll. Nein, die muss es geben und die ist genau richtig, weil wir wollen Politiker, die wissen, von was sie sprechen, die auch das im realen Leben alles mal schon erlebt haben. Das bereichert so ein Parlament, das bereichert so eine Fraktion, das bereichert dann Politik in Gänze und macht Entscheidungen, dass unser Parlament das Abbild der Gesellschaft widerspiegelt. Das ist doch eine total tolle Vorstellung.
Und das Klischee nicht verfängt, dass es vom Kreissaal über den Hörsaal direkt in den Plenarsaal ging und sonst nichts
so im Leben war. So ist es. Gibt es bei uns nicht. Ja. Nur mal am Rande.
Lieber Herr Vogt, vielen Dank für diese Gedankenreise durch ganz viele Aspekte. Um nochmal sehr kompakt zu testen, ob der Politiker weiß, wovon er redet, haben wir ja zum Schluss bei Goldboden immer unser Entweder-Oder-Spielchen. Ich gebe Ihnen mal drei Begriffspaare oder Gedankenpaare, wo Sie sich bitte sehr schnell entscheiden, was für Sie dann gilt. Wären Sie bereit?
Klar.
Dann steigen wir mal ein. Bei welchem Anruf werden Sie nervöser? Özdemir oder Merz?
Merz.
Okay. Weil es aus dem Kosmos kommt, der gerade nicht so rund läuft, oder wie?
Ja, dann wird's komisch, ja, weil dann hätte er auch ein paar Ebenen übersprungen, wenn er mich direkt anrufen würde.
Stimmt auch, ja. Ich habe in den sozialen Medien ein
oder dann habe ich was angestellt, das kann natürlich auch sein.
Das kann auch sein.
Aber auch das wäre mir egal.
Okay. In den sozialen Medien habe ich ein Foto von Ihnen gefunden, das hat mich zum nächsten Pärchen gebracht. Rasenmähen oder Fußball schauen?
Ganz klar Fußball schauen. Da würde jetzt meine Frau sagen, aber erst Rasenmähen.
Weil ich habe ein Bild von Ihnen gesehen, bei Instagram war es, glaube ich, da haben Sie gepostet, dass Sie ein Stückle gemäht haben, also ein ja. Grundstückle, irgendwo eine Wiese mit Bäumen und gesagt, dabei kriege ich einen Kopf frei.
Streuobstwiese, genau, meine eigene Streuobstwiese. Und das habe ich ja intensive Wahlkampfjahre hinter mir, weil die ging jetzt fast 2,5 Jahre mit Orga, mit Aufbauplanung und zwar jetzt über die Pfingstferien seit vielen Monaten, sogar Jahren, der erste Urlaub, wo ich tatsächlich mal auch ein paar Tage mit der Familie abschalten konnte und das hat so gut getan. Einfach Rasenmähen.
aber Fußball schauen ist dann noch besser, ne?
Ja.
Und last but not least, Sie sprachen ja eben davon, welche Marken bei Ihnen im Autohaus vertrieben werden. Deswegen habe ich das einfach mal gesagt. Wo steigen Sie dann lieber, ein Audi oder Porsche?
Ui, das ist die schwierigste Frage jetzt überhaupt heute gewesen. Im Wahlkreis habe ich Porsche Deutschland. Deswegen würde ich sagen, aus politischen Gründen Porsche, aus unternehmerischen Gründe habe ich natürlich eine tiefe Verbundenheit zur Marke Audi, die auch nur wenige Kilometer entfernt mit Neckarsulm ein ganz, ganz großer Produktionsstandort hat. Und da schlägt mein Herz, bin ja ein bisschen Audianer, schlägt mein Herz immer noch auch für Audi. Aber Porsche ist natürlich, wenige Marken stehen so sehr für Baden-Württemberg wie diese und bin großer Fan.
Und wahrscheinlich sind wir uns einig, dass wir beiden und den anderen hier im Land auch die Daumen drücken, dass es sie noch lange, lange gibt.
Unbedingt.
Das wäre es dann für heute gewesen. Ich verabrede mich mal latent mit Ihnen für spätestens in 5 Jahren und zwischendurch auch gern mal wieder. Ich wünsche eine glückliche Hand bei dem, was Sie tun, mit den Grünen zusammen, mit allen, die daran mitarbeiten wollen fürs Land. Toi, toi, toi und danke für Ihren Besuch bei Goldboden.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Und welche Gäste wir vor Tobias Vogt schon bei uns hatten, mit vielen Gesprächen, die nicht aus der Zeit gefallen sind, die immer noch hochspannend sind, das seht ihr natürlich bei uns in der Historie. Wir werden noch ein paar Infos in die Shownotes packen zu Tobias Vogt und seiner Arbeit. Und wenn ihr uns auf den sozialen Kanälen folgt, dann seht ihr natürlich auch, welche Gäste jetzt unserem heutigen folgen. Vielen Dank für die Vorbereitung und Produktion dieser Sendung an Verena Nagel. Ich bin Peter Haas. Das war's.
Goldboden, der Podcast vom Handwerk BW.